Deutschlandfunk, das war der Tag.
Mit Stefan Heinlein für Sie im Studio. Willkommen zu dieser Sendung. Am Sonntag in Schleswig-Holstein, eine Woche später dann in Nordrhein-Westfalen. Zwei wichtige Landtagswahlen mit Signalwirkung auch für die Ampel. Diese innenpolitische Konstellation bildet den Hintergrund für das offenbar zunehmend parteitaktische Schaulaufen von Regierung und Opposition im Verhältnis zur Ukraine. Während der Kanzler versucht, mit einer Medienoffensive sein Zauderer-Image zu korrigieren, packt Friedrich Merz bereits die Koffer für eine Reise nach Kiew. Dazu gleich ausführliche Berichte und Fragen an den Politikwissenschaftler Wolfgang Schröder von der Uni Kassel. Außerdem heute wichtig die Beratungen der EU-Energieminister in Brüssel. Ein Ölembargo gegen Russland rückt immer näher. Eine Entscheidung fällt wahrscheinlich noch diese Woche. Zunächst aber nach Köln. Kein Zufall sicherlich, dass dort in der größten Stadt Nordrhein-Westfalens heute Friedrich Merz seine Reisepläne verkündete. An der Seite des wahlkämpfenden Ministerpräsidenten Hendrik Wüst wollte der Berliner Oppositionschef ganz unverhohlen außenpolitische Tatkraft und Entschlossenheit demonstrieren. Für den neuen Vorsitzenden und seine Partei ist ein Wahlsieg im größten deutschen Bundesland von enormer Bedeutung. Unterstützung für den Westen kommt deshalb jetzt auch aus dem Süden. Katharina Hamberger berichtet.
Nach den Streitereien im vergangenen Jahr will man nun wieder zusammenwachsen. Das ist ein Signal, das CDU und CSU von der heutigen gemeinsamen Präsidiumssitzung aussenden wollen.
Wir hatten im Jahr 2021 ein Jahr zwischen CDU und CSU, das sich nicht wiederholen soll.
Kündigte CSU-Chef Markus Söder an, der selbst eine Rolle im Streit der beiden Schwesterparteien um die Kanzlerkandidatur im vergangenen Jahr spielte. Nun will man sich regelmäßig gemeinsam zusammensetzen. Inhaltlich heute im Mittelpunkt eine gemeinsame Erklärung zur Sicherheitspolitik, der ein recht weiter Sicherheitsbegriff zugrunde liegt. Zum einen fordert die Union, dass Deutschland und Frankreich noch einmal das Ziel einer gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik angehen sollen. Auch angesichts der möglicherweise politischen Veränderungen in den USA nach den Zwischenwahlen im Herbst. Ein weiterer Punkt im Unionspapier.
Wir schlagen einen nationalen Sicherheitsrat vor, der sich mit diesen strategischen Fragen unserer Sicherheit umfassend beschäftigt. Dieser nationale Sicherheitsrat sollte alle Themen umfassen, nicht nur die Außen- und Sicherheitspolitik, die Innen- und Rechtspolitik, sondern auch alle Fragen, die zum Beispiel im Hinblick auf wirtschaftliche und soziale Sicherheit, Zivilschutz, viele andere dieser Fragen umfassend behandelt.
So CDU-Chef Friedrich Merz. Angesiedelt sein soll dieser Rat im Kanzleramt. Aber Sicherheitspolitik soll aus Sicht der Union nicht allein äußere und innere Sicherheit im klassischen Sinne umfassen. Es geht auch zum Beispiel um soziale Sicherheit. CSU-Chef Söder nennt Energiepolitik und Preisstabilität als Beispiele.
Das Ziel muss sein, unseren Wohlstand zu erhalten. Und dafür stehen wir als Union gemeinsam ein.
So Söder. Dies dürfte auch Teil des Ziels der Union sein, die Sozialpolitik stärker in den Fokus zu nehmen. Dass ihr auf diesem Feld nicht mehr ausreichend Kompetenz zugetraut wurde, hat auch für die Verluste bei der Bundestagswahl vor allem an die Sozialdemokraten gesorgt. Der Ort des Treffens heute, Köln, nicht ganz zufällig.
Zum einen sind wir heute zusammengekommen, um Hendrik Wüst zu unterstützen,
sagte Bayerns Ministerpräsident Söder in Richtung seines Amtskollegen aus Nordrhein-Westfalen, Hendrik Wüst, der auch an der Pressekonferenz teilnahm. In etwas mehr als zwei Wochen stellt er sich als Ministerpräsident in Nordrhein-Westfalen zur Wahl. Es ist seine erste. Das Amt hat er von Armin Laschet übernommen. Und es sieht im Moment nach einem Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen CDU und SPD aus. Für die Christdemokraten und auch ihren Parteichef, der erst seit Anfang des Jahres im Amt ist, ist die NRW-Wahl enorm wichtig. Dass März anstehende Reise nach Kiew auf die Wahl Einfluss haben könnte, verneint Wüst. Am Wochenende war bekannt geworden, dass der Unionsfraktionschef in die Ukraine reisen möchte. Heute sagte Merz, er hole damit eine Einladung des ukrainischen Parlaments vom Februar nach.
Und da ich in den letzten Wochen keinerlei Anzeichen dafür gesehen habe, dass der Bundeskanzler eine solche Reise plant, habe ich keinerlei Veranlassung mehr gesehen, darauf zu warten, dass ich diese Einladung annehme.
Welche Gespräche er genau in der Ukraine plant und was er damit erreichen will, ließ der CDU-Chef heute offen. Unterstützung bekommt Merz aus den eigenen Reihen, von der CDU, aber auch von der CSU. Er habe selbst erst aus den Medien von Merz-Plänen erfahren, sagte CSU-Chef Söder, aber er finde diese gut. Anders sehen das hingegen Mitglieder der Ampel. So meinte die Vorsitzende des Verteidigungsausschusses, Marie-Agnes Strack-Zimmermann, die selbst bereits in die Ukraine gereist war, es sei wichtig, in dieser Phase des Krieges keine parteipolitischen Spielchen zu machen, die sie offenbar hier Merz unterstellt. So äußerte die FDP-Politikerin bei Welt-TV die Vermutung, dass seine Rolle als Oppositionsführer mit eine Motivation für die Reise sei.
Katharina Hamberger. Die Merz-Reise nach Kiew, mögliche Bilder des Oppositionsführers gemeinsam mit Präsident Zelensky, Aufnahmen, die im Kanzleramt mit wenig Freude betrachtet werden dürften. Seit Beginn des Krieges hat die Kritik an der außenpolitischen Führungsstärke von Olaf Scholz deutlich zugenommen. Vor allem seine bislang eher wortkarge Kommunikation sorgt für Verdruss in der Öffentlichkeit. Ein Mangel, den man im Kanzleramt offenbar beseitigen will. Heute am Abend erneut ein großes Interview bei den Fernsehkollegen. Frank Capellan hat zugehört.
Olaf Scholz geht in die Offensive, Zögerlichkeit ist ihm vorgehalten worden. Ein klarer Kurs in der Frage der Waffenlieferungen wurde vermisst. Führt er seine Regierung überhaupt noch?
Ja, und die Führung besteht ja daran, dass sie nicht jedem, der laut ruft und falsche Argumente verwendet, nachgebe.
In einem RBB-Interview hat es der Kanzler noch deutlicher ausgedrückt. Weil ich nicht tue, was ihr wollt, deshalb führe ich, das müsse er manchen von diesen Jungs und Mädels doch mal sagen. Eine deutliche Kritik gegen SPD-Parteifreund Michael Roth, gegen Anton Hofreiter von den Grünen oder Marie-Agnes Strack-Zimmermann von der FDP, die ihn zur schnellen Lieferung von schwerem Gerät aufgerufen hatten. Wieder lässt der Chef nun im ZDF seine Angst vor einem Atomschlag Putins durchblicken.
Deshalb macht es keinen Sinn, unbesonnen zu handeln. Man muss das tun, wozu ich einen Amtseid geschworen habe, nämlich dafür sorgen, dass wir hier den Frieden sichern und dass wir gleichzeitig unser Land schützen.
Was schwere Waffen sind, darüber könnten wir erst einmal ein Seminar abhalten, meint Scholz. Der Kanzler unterscheidet. Der Flugabwehrpanzer Gepard ist eigentlich etwas Schweres, aber bei der Bundeswehr ausgemustert. Für den Kanzler geht es offenbar darum, nicht das allerneueste und beste Material in die Ukraine zu liefern. Das, so betont der Sozialdemokrat, sei auch Linie der Amerikaner. Putin nicht zu sehr zu provozieren, darum scheint es ihm zu gehen. Der russische Diktator steht unter Druck. Er hat nicht bedacht, dass die Ukrainer so lange durchhalten würden. Er hat die Macht der Sanktionen unterschätzt. Da ist sich Deutschlands Regierungschef sicher.
Wir werden ja, und das ist der Fehler in seinem Kalkül, ohne ein Einvernehmen mit der Ukraine nicht die Sanktionen wieder aufheben. Er muss sich mit der Ukraine einigen und das wird er nicht mit einem Diktatfrieden hinkriegen. Das wird er nicht hinkriegen, wenn er einfach seine Bedingungen vorschreibt und sagt, nehmt sie jetzt.
Der Frage, ob Ungarn die EU spaltet, weil es sich gegen ein Ölembargo gegen Russland wehrt, weicht er dreimal aus. Noch hofft er auf ein Einlenken in Budapest. Über den Besuch von CDU-Chef Merz in Kiew ist er vorab informiert worden. Wir werden uns danach austauschen, kündigt Scholz an. Und wann reist er selbst zum ukrainischen Präsidenten Zelensky? Deutlich macht er klar, erst einmal muss die Ausladung von Bundespräsident Steinmeier korrigiert werden.
Das steht der Sache im Weg. Das kann man nicht machen, dass man von einem Land, das so viel militärische Hilfe, so viel finanzielle Hilfe leistet, dass man dann sagt, der Präsident kann aber nicht kommen.
Voller Emotionen ist Olaf Scholz bei der Maikundgebung der SPD in NRW aufgetreten. Wer nicht wusste, dass ich auch brüllen kann, hat mich in meinen jungen, wilden Jahren wohl nicht wahrgenommen, erklärt der Kanzler schmunzelnd. Mancher fühlte sich an Gerhard Schröder erinnert, der auch oft gegen seine Kritiker angeschrien hatte. Mit seinem einstigen Ziehvater aber hat Scholz längst gebrochen, weil der weiter für Putins Gasimperium arbeitet.
Ich finde, er sollte seine Ämter dort aufgeben. Das wiederhole ich gerne.
Einen Parteiausschluss, eine Streichung der Steuergelder für den Altkanzler, allerdings fordert Scholz von sich aus zumindest nicht.
Soweit der Bericht von Frank Capellan und am Telefon nun der Politikwissenschaftler Wolfgang Schröder von der Uni Kassel. Guten Abend, Herr Professor.
Guten Abend.
Bild, Bams und Glotze, mehr brauche er nicht zum Regieren, behauptete einst Gerhard Schröder. Sie kennen bestimmt das Zitat. Wandelt Olaf Scholz jetzt medial auf den Spuren seines Amtsvorgängers?
Das kann man nicht sagen. Scholz ist jemand, der eher vorsichtig ist, der besonnen vorgeht, der die Dinge vom Ende her versucht zu denken und der eher in den Medienauftritten bislang zurückhaltend war. Das hat sich stark geändert durch den enormen Druck. Dieser Druck hat zu mehr Auftritten geführt, zu einem gewissen Getriebensein. Auf der anderen Seite hat man aber durchaus den Eindruck, dass er mit sich im Reinen ist, also auch mit seinem Stil und mit der Kritik, die er für diesen Stil in den letzten Wochen entgegennehmen musste.
Wie würden Sie diesen Stil beschreiben? Sein außenpolitisches Schweigen kam in der Öffentlichkeit tatsächlich nicht gut an.
Na, ich würde erst mal sagen, Scholz ist im Gegensatz zu Schröder Ausdruck einer postheroischen Politikerexistenz, der sehr stark von der Verantwortungsethik getrieben ist und der alles daran setzt, keine große Symbolpolitik zu machen, keine große Kommunikation, sondern Konzentration der Kommunikation auf Ergebnisse. Und dieser Kommunikationsstil kommt in einer Zeit der überwältigenden Bilder an seine Grenzen, weil diese Bilder diktieren eine Emotionalität, eine Geschwindigkeit, eine Entschlossenheit, die diesem zurückhaltenden, minimalistisch-stoizistischen Stil durchaus in die Parade fährt.
Im Wahlkampf hatte dieser stoizistische Stil ja durchaus Erfolg. Muss der Kanzler jetzt im Amt seinen Kommunikationsstil verändern, damit er ankommt in der Öffentlichkeit und seine Politik vermitteln kann?
Also auf jeden Fall, weil er muss entgegen seiner Grundmaxime, sich weder zu beschweren noch zu erklären, muss er gerade erklären. Weil wenn er nicht erklärt, erklären andere. Und wenn andere erklären, dann wird von ihnen die Agenda besetzt. Und genau das muss er schon versuchen zu verhindern, ohne sich gänzlich zu verraten, ohne seinen Stil gänzlich zur Disposition zu stellen.
Am Wochenende, am 1. Mai, wurde Olaf Scholz, Sie haben es bestimmt auch gesehen, sehr laut bei einer Rede, scharfe Angriffe von seinen Seiten auf Kritiker seiner Ukraine-Politik. War das nach Ihrem Eindruck Ausdruck eines neuen Kommunikationsstils, um Leidenschaft zu demonstrieren, oder ist dem Kanzler da ganz bewusst einfach der Kragen geplatzt?
Also zunächst mal würde ich sagen, Scholz hat natürlich auch eine durchaus variantenreiche Form der Kommunikation. Insofern ist das jetzt kein Unikat, was dort von ihm zum Besten gegeben worden ist. Und zum Zweiten muss man natürlich auch den Kontext sehen. Das war eine Rede vor freiem Himmel von einem emotionalisierten Publikum und er musste sich behaupten. Und damit hat er aber deutlich gemacht, dass er eben durchaus auch emotional, kämpferisch sein kann.
Wenn man zurückschaut auf die Anfangsjahre von Helmut Kohl oder auch von Angela Merkel, auch da gab es ja viel Kritik und auch Häme im Umgang mit der Öffentlichkeit. Lässt sich das jetzt vergleichen, diese Anfangswochen von Olaf Scholz mit den Anfangswochen von Helmut Kohl und Angela Merkel?
Na, zunächst mal muss man sehen, dass diese Regierung in einer Art und Weise von Anfang an herausgefordert worden ist, wie keine andere Regierung seit 1949 zuvor. Dann ist es aber richtig, man muss ein Verhältnis herstellen zwischen der Kanzlerschaft und der Gesellschaft. Und das braucht Zeit. Und diese Zeit, wenn man sie denn geschenkt bekommt, wenn man sie sich erkämpfen kann, die kann natürlich durchaus zu einer Akzeptanz eines durchaus eigenständigen Stiles führen. Wenn man zum Beispiel Angela Merkel, die ja auch sehr zurückgenommen war und sehr vor Symbolpolitik zurückgeschreckt hat, zumindest im Großen und Ganzen, dann hat sie ja doch aufgrund ihrer langen Kanzlerschaft, aufgrund ihrer enormen Erfahrung dann eine Credibility erhalten, die eben durch die Erfahrung, durch den Zeitlauf gegeben war. Und Scholz ist jetzt erst am Anfang. Insofern, der Anfang ist immer sehr schwierig. Man muss sich behaupten, man muss sich kämpferisch auch positionieren. Und die Leute müssen auch den Eindruck haben, dass diese Person sich nicht selbst inszeniert, sondern dass sie mit sich selbst im Reinen ist.
Stichwort Inszenierung, Herr Professor Schröder. Blicken wir auf die Opposition, blicken wir auf Friedrich Merz und seine angekündigte Reise. Wie sehr muss sich der CDU-Politiker den Vorwurf gefallen lassen, der Besuch in Kiew diene nur als PR-Auftritt?
Naja, zunächst mal muss man sehen, dass seine Zeit noch relativ jung ist, dass er bisher keine richtigen Punkte machen konnte, wenngleich er durchaus als Oppositionsführer das Maß an Veto- und Oppositionspolitik schon angewandt hat und insofern durchaus auch eine gewisse Stabilität in seine Fraktion hineingebracht hat, was man vorher so nicht unbedingt unterstellen konnte. Und zugleich ist dadurch, dass Steinmeier nicht fahren durfte und Scholz nicht fahren wollte, erstmal so ein Vakuum auch entstanden, was die Symbolpolitik der Ukraine betrifft. Und dass er das jetzt nutzt, ist natürlich ein Versuch, die innenpolitische Agenda vor den Landtagswahlen in Schleswig-Holstein und in Nordrhein-Westfalen zu bespielen. Und seine Kritik, der Scholz sei zögerlich, sei zaudernd, sei nicht entscheidungsfähig, dem versucht er, die eigene Entscheidungsfähigkeit entgegenzustellen, was allerdings im Hinblick auf die nationale Raison durchaus problematisch ist und eigentlich eine Vorgehensweise, die in einer solchen international aufgekochten Stimmung nicht unbedingt opportun ist.
Sie sprechen die beiden Landtagswahlen an. Wie groß ist die Gefahr, dass jetzt diese Fragen von Krieg und Frieden, das Verhältnis zur Ukraine, das Verhältnis zu Moskau, zum innenpolitischen Profilierung missbraucht werden?
Die Gefahr ist relativ groß, weil wir in dieser durch Krieg und Unsicherheit geprägten Zeit dann durchaus auch dazu neigen, eine komplette Moralisierung der ganzen Themen in Gang zu setzen. Das konnte man ja auch bei dem Emma-Aufruf und den Reaktionen darauf wieder feststellen. Und diese Moralisierung ist nicht gut, weil wir müssen schon unsere Interessen klären als Bundesrepublik Deutschland. Wir müssen handlungsfähig bleiben und das in der besonnenen Form, in dem Sinne, dass wir die Dinge vom Ende her auch bedenken.
Moralisierung von Politik, wie kommt das an bei den Wählern? Ist es klug, gerade diese Außenpolitik parteipolitisch moralisierend zu instrumentalisieren?
Durch die Bilder des Leidens, durch die Bilder des Grauens ist hier durchaus eine Einladung ausgesprochen. Da müssen wir doch schnell und entschieden handeln, da müssen wir etwas tun. Und wenn auf der anderen Seite ja keine wirkliche klare Gewissheit und Plausibilität vermittelt werden kann, wie die Dinge ausgehen, kann es schnell so eine Asymmetrie geben zwischen der Emotionalisierung auf der einen Seite und der Ungewissheit und Offenheit auf der anderen Seite. Und das wird zum Spielball des Parteienwettbewerbs, des Gesellschaftswettbewerbs. Und hier ist es schon sehr gut, dass wir einen Kanzler an der Spitze haben, der von sich aus sehr wenig dazu beiträgt, um diese Emotionalisierung voranzutreiben. Er muss aber auf der anderen Seite auch schauen, dass er die Agenda beherrscht. Weil wenn er die Agenda nicht beherrscht, dann werden die Bilder und die Emotionalisierung es tun. Und das ist eine durchaus gefährliche Disposition für die außenpolitische Neujustierung der Bundesrepublik Deutschland.
Also diese Kiew-Reise, diese Ukraine-Reise von Friedrich Merz ist für ihn durchaus eine Gratwanderung. Das kann auch nach hinten losgehen.
Absolut. Das kann insofern nach hinten losgehen, als man den Eindruck hat, dass jemand Honig saugen möchte aus der Emotionalisierung, aus dem Leid und sich selbst als einen entschiedenen Entscheider darstellt, wo er weder Entscheider ist noch kompetent ist in dieser Situation. Und insofern ist es reine Symbolpolitik, die auch für die bundesrepublikanische Aufstellung nicht gut ist, weil sie nach außen den Eindruck vermittelt, hier ist ein Machtvakuum. In diesem Machtvakuum kann der Oppositionsführer die Dinge an sich reißen. Wir hatten eine ähnliche Konstellation übrigens auch 2002, also im Irakkrieg, wo Angela Merkel nach Washington gereist ist und der amerikanischen Regierung als Oppositionsführerin konzidiert hat. Also wenn es nach ihr ginge, sie würde den Irakkrieg unterstützen.
Der Politikwissenschaftler Wolfgang Schröder von der Uni Kassel. Wir haben das Gespräch vor dieser Sendung am Abend aufgezeichnet. Abseits der deutschen und der internationalen Debatten um weitere Unterstützung für die Ukraine geht das Leiden und das Sterben der Menschen in den umkämpften Gebieten weiter. Die Bilder aus den Kellern von Mariupol lassen das tägliche Grauen für die Kinder, für die Frauen und Männer nur erahnen. Jetzt haben einige von ihnen die fast vollständig zerstörte Stadt verlassen können. Doch viele bangen noch um ihr Leben. Thomas Spickhofen.
Zwei Monate haben wir in der Dunkelheit gesessen, sagt Natalia Usmanova, als sie auf russisch besetztem Gebiet aus dem Bus steigt, der sie gestern aus Mariupol herausgebracht hat. Als ich dann mit meinem Mann im Bus saß, habe ich ihn gefragt, müssen wir jetzt nicht mehr mit einer Taschenlampe auf die Toilette gehen und nicht mehr mit einem Eimer als Toilette? Wir haben die ganze Zeit kein Sonnenlicht gesehen, wir hatten Angst. Wie viele Zivilisten nun tatsächlich wohin evakuiert wurden, ist im Moment allerdings nicht ganz klar. Laut russischer Darstellung wurden seit dem Wochenende insgesamt 126 Menschen aus Mariupol rausgebracht. 57 von ihnen haben sich dieser Darstellung zufolge für einen Verbleib in den russisch besetzten Gebieten entschieden, so wie Natalia. 69 wollten demnach lieber Richtung Saporischschja im Landesinneren, das sich unter ukrainischer Kontrolle befindet. Eine Bestätigung dafür gibt es von ukrainischer Seite bislang allerdings nicht. Der ukrainische Präsident Zelensky sagte heute in einem Interview mit dem griechischen Fernsehen lediglich, die im Stahlwerk verbliebenen Zivilisten fürchteten sich, in die Busse zu steigen, aus Angst, nach Russland transportiert zu werden. Natalia gehört zu denen, die in den Katakomben unter dem Stahlwerk gefangen waren. Wir waren freiwillig da, als Arbeiter im Kombinat. Und als wir merkten, dass der Krieg zu uns kam, bekamen wir immer mehr Angst. Wir versuchten zu gehen, wir wussten von den Gängen und von der Evakuierung. Aber sie ließen uns nicht raus. Als gebombt wurde, da waren die Detonationen so stark, dass alles herunterfiel und die Treppen versperrte. Danach hatte ich Angst, überhaupt rauszugehen, um frische Luft zu holen. Ich hatte Angst, überhaupt nach draußen zu schauen. Unklar ist weiterhin, ob die für heute geplante Evakuierung von Zivilisten aus Mariupol gelungen ist. Der ukrainische Außenminister Kuleba erklärte, die Aktion sei im Gange, aber die Lage sehr fragil. Der Stadtrat von Mariupol rief die Bewohner auf, in der Nähe des Sammelpunktes zu bleiben, an dem sie in die Busse steigen sollen. Am Abend waren ukrainischen Angaben zufolge in Odessa erneut mehrere Explosionen zu hören. In der Hafenstadt am Schwarzen Meer wurde Luftalarm gegeben. Der Gouverneur von Odessa berichtet, es seien mehrere Menschen getötet worden. Bereits gestern war eine strategisch wichtige Verbindungsbrücke über die Flussmündung bei Odessa erneut getroffen worden. Auch in anderen Teilen der Ukraine wurde den Tag über weiter gekämpft, vor allem im Osten des Landes. Ukrainischen Angaben zufolge lag erneut die Millionenmetropole Charkiw im Nordosten unter Beschuss. In anderen Regionen bereite die russische Seite weitere Angriffe vor, heißt es.
Thomas Spickhofen. Die Ausbildung ukrainischer Soldaten an westlichen Waffen bedeutet möglicherweise völkerrechtlich eine Kriegsbeteiligung, so offenbar das Ergebnis eines Gutachtens des Wissenschaftlichen Dienstes des Bundestages, Eva Huber.
Allein dadurch, dass Deutschland Waffen an die Ukraine liefert, wird es noch nicht zur Kriegspartei. Das ist eine der Aussagen des Gutachtens des Wissenschaftlichen Dienstes des Bundestags. Der berät die Bundestagsabgeordneten. Es sei egal, wie viele oder wenige Waffen Deutschland liefert, ob eher defensive Waffen oder schwere Waffen, heißt es in dem 12-seitigen Papier. Aber anders sieht das Rechtsgutachten die Lage, wenn ukrainische Soldaten dann auch noch an diesen Waffen ausgebildet werden. Dann würde Deutschland, Zitat, den gesicherten Bereich der Nichtkriegsführung verlassen. Sprich, die Ausbildung wäre ein Graubereich, bei dem man sich aber auch wieder den Einzelfall anschauen müsste, schränkt das Gutachten ein. Regierungssprecher Steffen Hebestreit will das nicht direkt kommentieren und sagt, jedem sei klar, dass sich die Bundesregierung immer wieder in einer schwierigen Abwägung befände. Er ist überzeugt, auch die Ausbildung ukrainischer Soldaten sei kein direkter Kriegseintritt. Ob sich aber Russlands Präsident Putin an solche völkerrechtlichen Definitionen gebunden sieht, ist eine andere Frage.
Russlands Außenminister Lavrov hat zur Rechtfertigung des Krieges gegen die Ukraine erneut Vergleiche zum Nationalsozialismus gezogen. Israels Regierung reagiert empört. Tim Aßmann.
Israels Außenministerium hat den russischen Botschafter einbestellt, um mit ihm über die jüngsten Äußerungen von Sergei Lavrov zu sprechen. Die Aussagen Lavrovs seien unverzeihlich und abscheulich, erklärte Israels Außenminister Lapid. Er forderte eine Entschuldigung seines russischen Amtskollegen. Lavrov war im Interview mit einem italienischen Sender gefragt worden, wie Russland behaupten könne, die Ukraine entnazifizieren zu wollen, wenn der ukrainische Präsident Zelensky doch Jude sei. Das stehe nicht im Widerspruch, sagte Sergei Lavrov. Auch Adolf Hitler habe jüdisches Blut gehabt. Einige der schlimmsten Antisemiten seien Juden gewesen. In Israel ist die Empörung über diese Aussagen groß. Lavrov stelle die Opfer als Täter dar, betonte der Vorsitzende der Holocaust-Gedenkstätte Yad Vashem, Dani Dayan. Der russische Außenminister habe die Opfer der Shoah beleidigt und eine haltlose antisemitische Verschwörungstheorie verbreitet. Die israelische Regierung hat sich bisher mit Verurteilungen des russischen Angriffs auf die Ukraine weitgehend zurückgehalten. Israel beteiligt sich auch nicht an den internationalen Sanktionen. Als Grund wird das strategische Interesse Israels an stabilen Beziehungen zu Russland gesehen, das Truppen in Israels Nachbarland Syrien stationiert hat.
Der US-Auslandsgeheimdienst CIA möchte russischen Gegnern des Krieges eine sichere Kontaktmöglichkeit anbieten. Florian Mayer.
Geheim, anonym und möglichst sicher mit den US-Geheimdiensten kommunizieren zu können, sei für die Arbeit der Behörde extrem wichtig, teilte die CIA in einem Statement mit. Man wisse von besorgten und verzweifelten russischen Staatsbürgern, die aktuell versuchen würden, Kontakt zur CIA herzustellen, um Informationen darüber zu teilen, was in Russland und im Kreml gerade vor sich gehe. Diesen Personen müsse ein sicherer Kanal zur Verfügung gestellt werden. Die CIA hat deshalb auf ihren Social-Media-Kanälen Anleitungen auf Englisch und auf Russisch veröffentlicht, die erklären, wie man sich in das sogenannte Darknet über ein extra dafür entwickeltes Programm, den Tor-Browser, einklinken kann. Dadurch wird der Internetzugang über mehrere Server auf der Welt verteilt, was die Identifikation und die Nachverfolgung eines Nutzers enorm erschwert. Die CIA verspricht sich davon nach eigenen Aussagen, dass russische Behörden die Kommunikation mit der CIA nicht abfangen oder mitlesen und russische Bürger mögliche Internetblockaden von staatlicher Seite umgehen können. Bereits Anfang März hatte die US-Regierung mitgeteilt, dass sie versuchen werde, Hinweise zu sammeln, die eindeutig zeigen würden, dass Russland in der Ukraine Kriegsverbrechen begangen habe.
Ungeachtet einiger Differenzen über den Ukraine-Krieg wollen Deutschland und Indien künftig enger kooperieren. Bianca Schwarz.
Im Vorfeld der deutsch-indischen Regierungskonsultationen war Indien für seine Haltung im Ukraine-Krieg kritisiert worden. Es hatte sich bei der Abstimmung in der UN-Generalversammlung zur Verurteilung des russischen Angriffskrieges enthalten und bisher auf Sanktionen gegen Russland verzichtet. Während Kanzler Scholz heute erneut an Putin appelliert hat, den Krieg schnell zu beenden, hat sich der indische Premier Modi eher wegen der humanitären Auswirkungen des Krieges beunruhigt gezeigt. Eine ganze Reihe von wirtschaftlichen und umweltpolitischen Vereinbarungen habe man unterzeichnet, sagte Bundeskanzler Scholz bei der gemeinsamen Pressekonferenz. Dabei gehe es insbesondere um den Kampf gegen den Klimawandel, den Ausbau erneuerbarer Energien und um ökologische Ansätze für die indische Landwirtschaft. Außerdem soll es unter anderem einen stärkeren Austausch von Fachkräften und Studierenden geben. Aktuell sind mehr als 1800 deutsche Unternehmen in Indien aktiv. Beide Länder haben betont, wie wichtig ihnen die Zusammenarbeit ist. Deutschland hat außerdem in diesem Jahr die G7-Präsidentschaft inne und in dieser Rolle Indien auch als Gastland zum G7-Gipfel ins bayerische Schloss Elmau im Juni eingeladen.
In den Tarifverhandlungen mit dem Bonner Telekom-Konzern erhöht die Gewerkschaft Verdi den Druck. Anne Burkhardt.
Telekom-Läden sind möglicherweise geschlossen, das Warten an der Hotline kann noch länger dauern als sonst. Mit solchen Einschränkungen müssen Telekom-Kunden diese Woche rechnen. Denn zum ersten Mal sollen die 55.000 Telekom-Beschäftigten nicht nur stundenweise ihre Arbeit niederlegen, sondern die ganze Schicht lang. Und zwar bundesweit mit unterschiedlichen regionalen Schwerpunkten. So kündigt es die Gewerkschaft Verdi an. Der Grund? Das Angebot der Telekom in der zweiten Tarifverhandlungsrunde sei völlig unzureichend, so Verdi. Die Telekom hatte eine stufenweise Lohnerhöhung von 4,2% angeboten, aufgeteilt auf dieses und nächstes Jahr. Verdi hingegen fordert 6% mehr bei einer Laufzeit des Tarifvertrages von nur 12 Monaten. Außerdem sollen Telekom-Auszubildende und Studierende in dualen Studiengängen 80 Euro mehr im Monat erhalten. Die Tarifgespräche sollen am 10. und 11. Mai fortgesetzt werden.
Im Straßenverkehr sorgt das sogenannte Reißverschlussverfahren nicht selten für Missverständnisse. Jetzt gibt es mehr Klarheit durch ein Urteil des Bundesgerichtshofes. Gigi Deppe.
Es ging um einen Unfall, bei dem ein Auto mit einem Laster kollidierte, kurz bevor sich die Fahrbahn von zwei Spuren auf eine verengte. Der Bundesgerichtshof, Deutschlands oberstes Zivilgericht, entschied dazu, in dieser Situation gibt's keine spezielle Regel. Also gilt nicht rechts vor links, auch nicht das Reißverschlussverfahren, sondern ganz schlicht der allgemeine Grundsatz im Straßenverkehr, dass die Verkehrsteilnehmer Rücksicht aufeinander nehmen müssen. Aber wichtig, hier hat sich die Fahrbahn von zwei Spuren auf eine verengt. Dafür gibt es ein spezielles Schild, bei dem beide Fahrbahnen in einer münden. Es war nicht so, wie es schon mal auf anderen Schildern zu sehen ist, dass ein Fahrstreifen endet und nur noch der andere weiterging. Endet ein Fahrstreifen komplett, dann müssen die, die darauf unterwegs waren, sich im Reißverschlussverfahren in den anderen Fahrstreifen einordnen. Wenn sich jedoch beide zu einem verengen, gilt das nicht. Dann müssen sich die Fahrer auf eine individuelle Lösung verständigen und besonders vorsichtig sein. Im Zweifel müssen sie dem anderen die Vorfahrt lassen, so der BGH.
Und nun, wie immer an dieser Stelle, der Blick auf den heutigen Börsentag aus Frankfurt, Claudia Werle.
Mit einem deutlichen Minus ist der DAX in die neue Handelswoche gestartet. Der Krieg in der Ukraine, ein mögliches Ölembargo, steigende Zinsen in den USA. Zumindest wird damit gerechnet, dass die amerikanische Notenbank in dieser Woche den Leitzins in den USA deutlich anheben wird, um der steigenden Inflation im Land Paroli zu bieten. Steigende Zinsen machen Geldanlagen in Aktien weniger attraktiv. Ja, und ob all das in den Augen vieler Anleger noch nicht genug Risikofaktoren wären? In China sind Millionen Menschen immer noch im Lockdown. Sie können nicht arbeiten. In den großen Häfen werden Schiffe nicht oder nur mit erheblicher Verzögerung be- und entladen, was dazu führt, dass Waren oder Vorprodukte oft nur mit erheblicher Verzögerung hier bei uns in Deutschland ankommen. Wegen der anhaltenden Lieferprobleme hat der Maschinen- und Anlagebauer Dürr bereits seine Prognosen für das laufende Geschäftsjahr gesenkt. Einzelhandelsunternehmen haben zu kämpfen. Und ein weiteres Problem: in vielen Betrieben fehlen Fachkräfte. Diese Liste ließe sich noch lange fortsetzen. Der DAX beendet den Handel mehr als 1% im Minus. Er fällt auf 13.939 Punkte. Einen regelrechten Kurseinbruch gab es in der zweiten Reihe. Aktien des Immobilienkonzerns Adler zwischenzeitlich mehr als 40% im Minus, nachdem die Wirtschaftsprüfer von KPMG signalisierten, dass sie für die Unternehmensbilanz des Jahres 2021 kein Prüfungsurteil abgeben könnten. Der Vorwurf von Skeptikern am Kapitalmarkt, Adler soll bei der Bewertung von Immobilienprojekten die Bilanzen manipuliert haben.
Trotz der politisch beschlossenen Energiewende in Deutschland, noch immer sind Kohle, Gas und Öl wichtig für Industrie und Verbraucher. Die starke deutsche Abhängigkeit von russischen Energielieferungen scheint jetzt allerdings rascher zu schwinden als nach Beginn des Krieges befürchtet. Berlin gibt offenbar grünes Licht. Nach dem Kohleboykott könnte schon diese Woche ein Ölembargo gegen Russland in Brüssel beschlossen werden. Heute dazu Beratungen der zuständigen EU-Minister. Holger Beckmann informiert.
Auch wenn es offensichtlich sehr unterschiedliche Einschätzungen der einzelnen europäischen Mitgliedstaaten gibt, die Wahrscheinlichkeit, dass es im nächsten EU-Sanktionspaket gegen Russland auch um die Ölimporte von dort geht, diese Wahrscheinlichkeit steigt. Denn Deutschland hat seinen Widerstand dagegen aufgegeben. In der Bundesregierung ist man davon überzeugt, dass ein Ölembargo zwar eine ökonomische Herausforderung ist, allerdings keine, die nicht zu bewältigen wäre. Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck hat es beim Treffen mit den europäischen Energieministern in Brüssel so formuliert.
Wir werden uns aber natürlich selbst schaden. Das ist ja völlig klar. Der Sinn von Sanktionen ist, dass eine Gesellschaft, in diesem Fall die europäische Gesellschaft, Lasten trägt. Die Wirtschaft, die Verbraucher, die Konsumenten. Alle werden einen Beitrag leisten müssen. Es ist undenkbar, dass Sanktionen ohne Folgen für die eigene Volkswirtschaft bzw. die eigenen Preise sind. Wir werden höhere Inflation, höhere Energiepreise und eine Belastung der Wirtschaft haben.
Dennoch gibt es nach wie vor skeptische Staaten, die Slowakei beispielsweise, die stark auf russische Ölimporte angewiesen sei, oder Spanien und Portugal, die weiter steigende Kraftstoffpreise befürchten und ein wachsendes Unverständnis in der eigenen Bevölkerung. Dennoch heißt es, auch diese Staaten werden sich einem Öleinfuhrstopp aus Russland nicht in den Weg stellen. Bei einem EU-Staat ist das allerdings noch nicht gewiss, nämlich bei Ungarn. Die Regierung von Viktor Orbán dort hat mehrfach erklärt, man werde einen solchen solchen europäischen Schritt nicht mittragen. Das hat offensichtlich auch mit dem nach wie vor vergleichsweise engen Draht zwischen Orbán und Wladimir Putin zu tun. Wie man das auf EU-Ebene am Ende lösen will, ist noch offen. Aber in Brüssel heißt es, man werde eine Lösung dafür finden. Und ein Vorschlag der EU-Kommission für das nächste Sanktionspaket werde schnell kommen, was auch Robert Habeck bestätigt hat. Dennoch gilt das als schwierig, vor allem weil dadurch der Ölpreis weiter steigen wird und im ungünstigsten Fall Russland davon sogar profitieren könnte. Dann nämlich, wenn Wladimir Putin sein Erdöl verstärkt anderen Ländern außerhalb der EU verkaufen würde, zum dann noch höheren Preis. Luxemburgs Energieminister Claude Turmé macht sich deshalb stark für einen Zusatzvorschlag.
Mein Plädoyer, dass wir das kombinieren mit einer europaweiten Einsparkampagne für Öl, für Gas, für Strom. Und wenn wir das in ganz Europa machen, dann haben wir einen Volumenimpact, der den Preis auch nach unten ziehen kann oder zumindest stabilisieren kann.
Unklar, ob dieser Vorschlag eine Mehrheit findet. Unklar auch, ab wann das Ölembargo, wenn die Kommission sich denn dafür ausspricht, gelten soll und ob für alle EU-Staaten tatsächlich in gleichem Maße. Klar dagegen, die EU sucht intensiv einen Weg, um einerseits Russland mit neuen Sanktionen noch stärker unter Druck zu setzen, ohne sich dabei allerdings selbst zu sehr ins eigene ökonomische Fleisch zu schneiden.
Aus Brüssel, Holger Beckmann. Über kurz oder lang, wahrscheinlich also schon diese Woche, wird sich die Europäische Union auf ein Ölembargo gegen Russland verständigen. Nicht nur wir Verbraucher werden uns auf weitere hohe Preissprünge einstellen müssen, auch Arbeitsplätze könnten in Gefahr geraten. Groß die Sorge vor allem in Schwedt, einer kleinen Stadt im Nordosten von Brandenburg. Dort endet die Erdölpipeline Druzhba, übersetzt Freundschaft, mit Öl aus Russland, das in der örtlichen Raffinerie verarbeitet wird. 1200 Jobs hängen am russischen Staatskonzern Rosneft. Christoph Richter hat sich in Schwedt umgehört.
Am Rande Deutschlands, an der polnischen Grenze in Schwedt, spielt sich derzeit die große Politik ab. Der Grund: die Erdölraffinerie, das PCK Schwedt. Nachts leuchtet das Werk wie ein gewaltiges UFO. Nur wie lange noch? Bürgermeisterin Anne-Katrin Hoppe, SPD, ist in Sorge. Ein mögliches Ölembargo von russischem Öl sieht sie kritisch.
Uns allen ist bewusst, wenn wirklich PCK runterfahren würde, dann müssten wir uns Gedanken machen um die Fernwärmeversorgung der Stadt. Und wir müssten uns natürlich Gedanken machen auch um die vielen Arbeitsplätze.
Die Schwedter Stadtverordnetenversammlung hat sich heute mit einem offenen Brief an Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck von Bündnis 90 Die Grünen gewandt und bittet um ein persönliches Gespräch zur Zukunft der Region.
Die Menschen sind in großer Sorge. Wir sind schon sehr erschrocken, dass er im Rahmen seiner Auslandsreisen so wichtige Standortentscheidungen bekannt gibt und uns auch die Menschen in der Region und uns hier vor Ort nicht mitnimmt.
Michael Kellner von Bündnis 90 Die Grünen, der parlamentarische Staatssekretär im Bundeswirtschaftsministerium, war heute schon mal in Schwedt im Rahmen einer sogenannten Bioökonomie-Tour. Er hat der Bürgermeisterin zugehört, den Hilferuf erhört und verspricht, dass man im Berliner Bundeswirtschaftsministerium für Schwedt alles tun werde.
Mir liegt der Standort sehr am Herzen.
Im uckermärkischen Schwedt endet die Erdölleitung Druzhba, zu Deutsch Freundschaft. Die Raffinerie, die bis jetzt einzig und allein mit russischem Öl versorgt wird, könne auch über Danzig bzw. die deutsche Ostsee mit Öl beschickt werden, so Kellner weiter.
Wir würden dann Schiffe nach Rostock fahren lassen, dort Öl anlanden, was hier verarbeitet werden kann. Der Minister war ja selber auch in Polen. Wir sind in guten Gesprächen mit der polnischen Regierung, dass auch Polen bereit wäre, zu helfen, zu unterstützen.
Nein, die Lichter gehen hier nicht sofort aus, sagt Kellner noch, der seinen Wahlkreis in der Uckermark hat, also in der Region, in der auch Schwedt liegt. Noch ist die Raffinerie speziell auf schwefelhaltiges Erdöl aus Russland ausgelegt. Eine Umstellung auf Nordseeöl sei möglich. Bis dahin könne man in Schwedt auf strategische Rohölreserven zurückgreifen.
Nun, wir hatten ja auch in der Vergangenheit schon die Situation, dass hier die Pipeline mal ausgefallen war. Auch da lief die Produktion ja weiter. Es ist ja jetzt auch nicht so, dass es nicht auch hier Reserven gibt, über die erstmal, wenn es zur Unterbrechung käme, erstmal weiter produzieren kann. Man braucht dann ein paar Tage sicherlich zu den Umstellen. Aber man darf sich nicht so vorstellen, die Pipeline wäre zu und die Produktion wäre auch zu, nicht? Also wir haben ja auch eine Bevorratung von Ölreserven.
Ob es so einfach ist, ist unter Experten umstritten. Die Umrüstung einer Raffinerie, so heißt es, brauche Zeit und koste Geld. Sicher ist, Schwedt spielt eine Schlüsselrolle bei der Versorgung Ostdeutschlands mit Benzin, Diesel, Heizöl und Kerosin. Nach Angaben des Bundeswirtschaftsministeriums ist der Anteil russischen Öls im Gesamtverbrauch Deutschlands innerhalb weniger Wochen von 35% auf 12% gesunken. Brandenburgs Wirtschaftsminister Jörg Steinbach, SPD, ist zurückhaltend, warnt vor Panik, wenn es um die Zukunft der Raffinerie PCK Schwedt geht. Der Sozialdemokrat kann mit einem Ölembargo wenig anfangen.
Im Augenblick gucken wir noch in die Glaskugel. Wir wissen ja noch gar nicht, wie das Embargo überhaupt ausformuliert wird. Wir gehen im Augenblick nach wie vor davon aus, dass es nicht gleich morgen an der Stelle passiert. Wir haben dadurch, dass die Shell sich bekannt hat, hier Verantwortung für Versorgung und Personal zu übernehmen, sicherlich auch etwas Sicherheit gewonnen in der letzten Woche.
Im Klartext, Brandenburgs Wirtschaftsminister Steinbach würde es begrüßen, wenn Shell und Eni im Fall einer Enteignung oder einer Insolvenz von Rosneft Deutschland die Raffinerie komplett übernehmen würde. Der Ölmultishell will sich dazu nicht äußern, heißt es auf Nachfrage. Man stehe momentan in Gesprächen mit Bund und Land, weshalb man sich jeden Kommentars enthalte.
Christoph Richter. Kasse oder privat? Schon diese Frage entscheidet über die Art und Weise der Behandlung. Aber auch Großstadt oder Provinz ist ebenfalls nicht unerheblich für die Qualität der Patientenversorgung, nicht nur im Notfall. Trotz des im weltweiten Vergleich guten deutschen Krankenhaussystems gibt es reichlich Reformbedarf an vielen Stellen und deshalb hat man sich, wie so oft, auf eine neue Kommission verständigt. Aus Berlin, Magdalena Neubich.
Wenn man Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach fragt, dann ist der Reformbedarf in deutschen Krankenhäusern enorm.
Wir müssen die Notfallversorgung besser sicherstellen. Wir müssen den Pflegemangel beseitigen. Wir müssen Qualitätsanreize für die Vergütung setzen. Wie werden die Investitionen finanziert? Die Krankenhäuser in Deutschland sind unterinvestiert. Welche Rolle kommt den Universitätskliniken zu? Wie funktioniert die Krankenhausplanung? Also große Fragen.
Bei der Beantwortung dieser großen Fragen soll die Politik nun auf die Stellungnahmen eines Expertengremiums zurückgreifen können. Karl Lauterbach berief heute in Berlin die sogenannte Regierungskommission für eine moderne und bedarfsgerechte Krankenhausversorgung. Tom Pschorr, Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie, koordiniert die Arbeit der insgesamt 16-köpfigen Regierungskommission.
Das ist für mich eine ganz große Freude und Ehre heute. Als Wissenschaftler, so verstehe ich ganz vorrangig meine Aufgabe, diese Expertenkommission zu leiten, die aus, letztlich kann man sagen, 4 großen Bereichen kommen, der Medizin, der Pflege, der Ökonomie und dem Recht.
Aufgabe der ExpertInnen soll es sein, schriftliche Stellungnahmen zu verschiedenen Fragestellungen zu erarbeiten, die die Krankenhausversorgung betreffen. Die Stellungnahmen der Kommission sollen dann, wie im Koalitionsvertrag vereinbart, als Grundlage für die Krankenhausreformen ab dem Jahr 2023 dienen. Lobbyverbände, etwa der Krankenhausgesellschaften oder Krankenkassen, seien bewusst nicht in dem Gremium vertreten. Kommissionskoordinator Tom Pschorr betonte den wissenschaftsbasierten Ansatz der Arbeit des Gremiums.
Da es eine Expertenkommission ist, erwarte ich jetzt erstmal, dass es nicht primär ein Lobbykonflikt wird, sondern dass wir wirklich versuchen, anhand von Zahlen, Fakten, Modellen, die schon durchgerechnet ausprobiert wurden, die besten Empfehlungen zu finden.
Die Positionen sämtlicher InteressensvertreterInnen würden aber in die Arbeit der Kommission einbezogen, ergänzte der Bundesgesundheitsminister.
Die beteiligten Krankenhäuser, Krankenkassen, aber auch die Länder werden natürlich angehört im Rahmen der Arbeit dieser Kommission und bei der späteren Befassung des Gesetzgebers mit den Ergebnissen dieser Kommission werden natürlich auch die Länder eine ganz zentrale Rolle spielen.
Die Arbeitsweise der Kommission werde allerdings erst noch zu bestimmen sein, sagte Karl Lauterbach. Die Kommission solle aber nicht monatelang vor sich hinarbeiten und am Ende ein Gutachten vorlegen, sondern stattdessen in regelmäßigen Abständen zusammenkommen und zu spezifischen Fragen Stellung beziehen, die mit in den Gesetzgebungsprozess einfließen könnten, so Lauterbach. Eugen Brisch von der Deutschen Stiftung Patientenschutz hält die Einberufung der Kommission für hilfreich. Auch die wissenschaftliche Expertise der Kommission stehe für ihn außer Zweifel. In der Besetzung des Gremiums sieht Brisch dennoch eine fachliche Leerstelle.
Wir wissen, dass die Patienten immer älter werden, dass sie mittlerweile gut 80% überhaupt der Krankenhausversorgung in Anspruch nehmen. Und dann fragt man sich, warum hat der Bundesgesundheitsminister diesen Bereich der sogenannten Altersmedizin ausgeblendet aus einer Kommission?
Wie die Arbeit der Kommission so Zukunftsfähigkeit ausstrahlen wolle, sei ihm deshalb unklar.
Magdalena Neubich. Und nun, wie immer an dieser Stelle, der Blick in die Kommentarspalten der Zeitungskollegen. Die Presseschau von Tobias Zien, Sprecherin Katja Franke.
Der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine bleibt das bestimmende Thema auf den Meinungsseiten der Zeitungen. Die Süddeutsche Zeitung schreibt, keine Sanktion der Welt wird die mordende russische Armee von ihrem Werk abhalten. Kein Öl- oder Gasembargo, kein Technologieentzug, kein gekündigter Wartungsvertrag und kein gesperrtes Oligarchenkonto wird die Wiederholung von Butscha verhindern oder die finale Einäscherung von Mariupol. Einzig ein Befehl von Wladimir Putin kann den Krieg stoppen. Und so muss sich alle Energie auf diesen Präsidenten richten, der nach gängigem Ermessen nicht aufgeben wird. Die Volksstimme aus Magdeburg bemerkt: Im offenen Brief deutscher Intellektueller an Scholz oder in Leserbriefen findet man Friedenslösungen für die Ukraine, Verhandeln, Waffenstillstand, Kompromiss. Oder Selenskyj gibt auf, Friedensverhandlungen führen zum Kompromiss. Beides ist naiv. Erstens, auf russischer Seite will niemand verhandeln. Und zweitens, im Falle einer Kapitulation würde Russland keinen Kompromiss eingehen, sondern die maximalen Kriegsziele einfordern. Der Westen erwägt neue Sanktionen gegen Russland. Der Tagesspiegel aus Berlin hält fest: Europa und Amerika müssen gut abwägen, ihre Sanktionen global wasserdicht machen und auf Indien und China diplomatisch einwirken, damit sie einen Boykott nicht unterlaufen. Sonst schadet ein Ölembargo dem Westen mehr als Putin. Das verbale Bekenntnis zum Ölembargo der EU bedeutet nicht, dass es morgen in Kraft tritt, gibt die Nürnberger Zeitung zu bedenken und erläutert: Vielmehr müssen einige Mitglieder noch überzeugt werden, darunter das besonders hartleibige Ungarn. Die Überzeugungsarbeit wird Monate dauern, wenn sie überhaupt Erfolg hat. Oppositionsführer Merz will in dieser Woche nach Kiew reisen, die Frankfurter Rundschau notiert. Ukrainerinnen und Ukrainer können sicher Zuspruch gebrauchen, um im Kampf gegen die russische Armee zu bestehen. Deshalb ist es nicht verkehrt, dass Politikerinnen und Politiker aus Deutschland sie besuchen wollen. Doch mehr als freundliche Worte benötigt das überfallene Land Hilfen. Warum zieht es Friedrich Merz nach Kiew, fragt der Weser-Kurier aus Bremen und führt aus: Es liegt der unschöne Verdacht nahe, dass sich hier jemand in den Mittelpunkt des öffentlichen Interesses zu manövrieren versucht. Dass Merz kurz vor zwei wichtigen Landtagswahlen auf diese Weise am Macher-Image der CDU schrauben möchte, mag man kaum glauben. Dennoch spricht manches dafür.
Vielen Dank für diese Presseschau, Katja Franke. Und damit sind wir auch am Ende dieser Sendung. Nach den Nachrichten um 0 Uhr beginnt der neue Tag hier im Deutschlandfunk mit unserer Kultursendung Fazit mit Eckhard Röhlke. Das Team dankt fürs Zuhören. Wir wünschen Ihnen einen schönen Abend und eine geruhsame Nacht. Mein Name ist Stefan Heinlein.